Recht ist zugeschnitten auf den optimal autonomen Menschen. Vernünftig durch und durch, mit vollständig freiem Willen, fähig jeglicher moralischen und sprachlichen Urteile und unabhängig von nichts und niemandem. Die Privatautonomie etwa, ein Grundpfeiler des Privatrechts, fußt nachweislich auf diesem Konzept. Aber ebenso die weitaus weitreichendere Rechts- und Handlungsfähigkeit. Wir haben also eine Fixierung des Rechts auf angenommene oder bestehende Autonomie, Rationalität und Unabhängigkeit. Und gerade dies verwehrt Menschen mit Behinderungen faktisch regelmäßig die Möglichkeit zur Ausübung grundlegender Bedürfnisse und Freiheiten. Das war historisch so und ist heute noch der Fall, trotz grundrechtlichem Anspruch auf Selbstbestimmung.
Das UNO-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, kurz BRK, das 2006 verabschiedet wurde, hat erstmals auf völkerrechtlicher Ebene den Schwerpunkt auf die notwendigen inhaltlichen, verfahrensrechtlichen und institutionellen Anforderungen gelegt, um die Interessen von Menschen mit Beeinträchtigungen besser zu berücksichtigen. Die Schweiz behauptet, diesen völkerrechtlichen Anforderungen nachzukommen. Schattenberichte hingegen suggerieren, das ist bei weitem nicht der Fall.
Was sind also die konkreten Anforderungen des Völkerrechts im rechtlichen Umgang mit Beeinträchtigungen? Wie geht das schweizerische Recht, insbesondere das Erwachsenenschutzrecht, mit Menschen mit Behinderungen um? Und wie lassen sich die beiden Gegensätze Autonomie und Schutzbedürfnis in Einklang bringen? Mein Name ist Lara Hitz und über diese und weitere Punkte wollen Dr. Charlotte Plattner, Selin Hoog und ich heute mit Noel Stucki sprechen. Noel Stucki hat Rechtswissenschaften an der Universität Bern studiert und mit einem Master of Law abgeschlossen. Er ist wissenschaftlicher Assistent und Doktorand am Institut für öffentliches Recht, am Lehrstuhl für Staats- und Völkerrecht von Professor Dr. Jörg Künzli. Lieber Herr Stucki, wir freuen uns sehr, dass Sie heute unser Gast sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Stucki, Sie verfassen ja aktuell eine Dissertation. Darf ich erst fragen, was hat Sie dazu bewogen, einer wissenschaftlichen Tätigkeit nachzugehen?
Nun, bereits während meinem Studium hatte ich eigentlich stets großes Interesse, wenn ich mich eben im Rahmen von schriftlichen Arbeiten vertieft und vor allem eben auch gewissermaßen auch längerfristig mit einem Thema auseinandersetzen konnte und vor allem die Problematik von verschiedenen Blickwinkeln untersuchen konnte. Und eben, das hat mir immer große Freude bereitet und dann hatte ich die Chance, als Hilfsassistent bereits erste Erfahrungen in der wissenschaftlichen Tätigkeit zu erhalten. Und das hat mir dann eigentlich sehr gute Einblick in die Wissenschaft, in die Rechtswissenschaft gegeben und eben dann war für mich eigentlich schnell klar, dass ich mich auch im Rahmen einer Dissertation und eben oder sonstiger wissenschaftlicher Arbeit am wissenschaftlichen Diskurs innerhalb der Rechtswissenschaften beteiligen will.
Der Podcast heute trägt den Titel «Der Umgang des Rechts mit Autonomie und Behinderung». Dies ist auch das Thema Ihrer Dissertation. Wieso widmen Sie sich gerade diesem Thema?
Ja, also ich denke sicherlich mal, dass ich selbst als Person mit einer körperlichen Behinderung sicherlich mal schon einen gewissen sensibilisierten Blick, eine gewisse Erfahrung und Nähe zum Thema bzw. zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen mitbringe. Ich war mir folglich auch eigentlich bereits früh während dem Studium bewusst, dass ich früher oder später mich eben mit der rechtlichen oder menschenrechtlichen Situation von Menschen mit Behinderungen auseinandersetzen möchte. Die Thematik der gleichen Anerkennung vor dem Recht erschien mir eben dann ein Thema zu sein, welches nicht nur international, aber vor allem auch in der Schweiz noch ziemlich wenig Beachtung auch innerhalb der Forschung über die Rechte von Menschen mit Behinderung geschenkt wird und eigentlich eine sehr junge wissenschaftliche Geschichte hat. Ich konnte dann auch durch Gespräche mit Expertinnen und Experten aus der Praxis, aber auch aus der Forschung, konnte ich dann eben erfahren, dass das eben eine Forschung zu diesem Thema und eben die Untersuchung, ob das schweizerische Recht die Forderungen der BRK zur gleichen Anerkennung vor dem Recht einhält, dass es eben auch eine gewisse praktische Bedeutung hat. Und als ich eben dann wusste, dass ich mal die Untersuchung und mein Resultat nicht nur für das Büchergestell ist, sondern eben auch eben eine gewisse praktische Relevanz hat, war ich mir eigentlich bewusst, so wie, ja, dass ich zu diesem Thema eine Dissertation verfassen möchte. Und ich denke, das Thema ist auch besonders interessant, weil es eben weil die gleiche Anerkennung vor dem Recht schlussendlich eine Grundlage ist für oder den Kern des selbstbestimmten Lebens und vor allem eben auch zur Realisation weiterer Menschenrechte zentral ist bzw. in sämtliche Menschenrechte ausstrahlt.
Jetzt in diesem Podcast verwenden wir den Ausdruck Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen im Gegensatz zum Begriff behinderte Menschen. Die Behinderung ist also nicht als individuelles Defizit zu verstehen, sondern besteht regelmäßig in gesellschaftlichen Barrieren, die Menschen behindern. Können Sie uns vorab diese Begrifflichkeiten anhand eines Beispiels etwas genauer erläutern? Also wie gängig, konsequent werden sie in der Praxis wirklich genutzt?
Ja, also grundsätzlich können wir aus sprachlichen Details und auch Feinheiten bereits eine gewisse alltägliche Realität von Menschen mit Behinderungen innerhalb der Gesellschaft kennen. Unter dem Begriff des Ableismus können wir dann eben auch die sprachliche Ungleichbehandlung untersuchen und dort zeigt es uns eben, dass auch in der Sprache gewisse Vorurteile und Vorstellungen, die zwar nicht zwingend beabsichtigt sind, aber dennoch eben in der Realität zu Diskriminierung, Verachtung oder eben einer bevormundeten Haltung führen. Also eben Bezeichnungen wie beispielsweise Behinderte oder Behinderter, Invalide, Invalide oder Mensch mit Handicap, mit besonderen Bedürfnissen oder Andersbegabte suggerieren oder zeigen eigentlich ein klares Bild, dass eben Menschen mit Behinderungen auf ihre Behinderung reduziert werden und eben als Spezialgruppe in Anführungs- und Schlusszeichen innerhalb der Gesellschaft gesehen werden. Es ist natürlich so, dass eben auch Menschen ohne Behinderungen verschiedene Bedürfnisse und Fähigkeiten haben und deshalb erscheint es eigentlich, dass diese Unterscheidung, diese sprachliche Unterscheidung bei Menschen mit Behinderung stigmatisierend ist und auch in einem gewissen Maßen auch eigentlich diskriminierend. Es gibt natürlich auch subtilere Formen davon. Also das habe ich selbst bereits oft gehört, wenn eine Person mir sagt, wow, du hast das trotz deiner Behinderung geschafft, dann signalisieren wir eigentlich gegenüber der betroffenen Person eben eine herabschauende Haltung und eben durch das Wort trotz eine Sichtweise, dass die Person eben ein schweres Los gezogen hat, dass die Person mit einer besonders schweren und schmerzhaften Situation konfrontiert ist oder eben anhand eines weiteren negativen Beispiels an den Rollstuhl gefesselt ist. Und solche sprachlichen Bezeichnungen können wir vor allem im Alltag, aber eben auch in den Medien noch sehr häufig erkennen. Wenn wir uns aber dann mal die Begrifflichkeiten innerhalb der BRK anschauen, dann sehen wir in der englischen Fassung, dass von Persons with Disabilities gesprochen wird und das wurde dann in der deutschen Fassung als Menschen mit Behinderungen übersetzt. Und vom bekannten Wissenschaftler Tom Shakespeare, der auch ziemlich prominent auch in den Medien vertreten ist, wird dann eben kritisiert, dass durch die Bezeichnung mit Behinderung suggeriert wird, dass die Behinderung ein individuelles Problem ist. Das heißt, dass die Behinderung nur zum Individuum gehört. Und deshalb wird dann auch vorgeschlagen, dass man beispielsweise Bezeichnungen wie behinderte Menschen benutzt, weil man so eben klar machen kann, dass Menschen auch durch gesellschaftliche Barrieren, Strukturen, Diskriminierung behindert werden und dass es nicht nur ein individuelles Problem ist.
Was wäre zum Beispiel ein Beispiel einer individuellen Person, die gerade durch gesellschaftliche Barrieren auch eine Behinderung erfährt?
Also gibt es zahlreiche Hürden. Also ich denke, unter dem Begriff Barrierefreiheit können wir sämtliche öffentliche Infrastruktur untersuchen. Also wenn beispielsweise auf einem rollstuhlgängigen WC, auf einer Toilette, dann ein Abfalleimer sehe mit einer Trittfunktion, dann ist dieses eigentlich dann nicht ein Problem der Person, die mit dem Rollstuhl dieses WC benutzen möchte, sondern die Person wird aufgrund dieses Eimers, weil da eben nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wurde, behindert. Und ganz einfach könnte man dieser Barriere begegnen, oder? Also da gibt es zahlreiche Beispiele im Hochschulbereich, gibt es aber auch im alltäglichen Bereich, im öffentlichen Verkehr, gibt es zahlreiche Hürden, die Menschen das Leben, die gleichberechtigte Teilnahme erschweren.
Und das sind ja nicht nur physische Umgebungsfaktoren, oder? Da spielen auch zahlreiche sprachliche Barrieren eine Rolle, oder?
Ja, absolut. Also ich denke, beispielsweise, wenn wir bei den politischen Rechten sind, oder, dann brauchen wir eigentlich für die Menschen ganz verschiedene Arten, wie diese politischen Meinungen, die Abstimmungsunterlagen, wie diese präsentiert und kommuniziert werden. Also sind wir bei leichter Sprache, da sind wir bei alternativen Kommunikationsformen und so weiter. Also eben, man kann das nicht nur auf materielle Barrieren eigentlich festschreiben. Es gibt ganz viele andere Barrieren auch, ja.
Und das kommt ja zu einem gewissen Grad auch Personen zugute, die vielleicht nach offizieller Beschreibung nicht als Person mit Behinderung gelten würden, sondern jede Person, die leichter verdaulich die Abstimmungsunterlagen studieren kann, der kommt das entgegen, oder? Und das unterstreicht das da irgendwo durch auch eben, dass dieser Begriff der Behinderung nicht einfach nur eine spezielle Personengruppe trifft, sondern irgendwo auf einem größeren Spektrum alle Personen betreffen kann, positiv wie negativ.
Definitiv. Also ich denke, unter dem Begriff Universal Design profitieren schlussendlich alle, also die gesamte Gesellschaft. Also wenn wir also eben in Infrastruktur, Dienstleistungen und weitere Sachen so gestalten von Grund auf, dass sie von möglichst vielen Menschen benutzt werden können, dann hilft das schlussendlich dann eben allen Menschen. Also wenn beispielsweise auch Gesetze und auch sonst rechtliche Informationen des Bundes in leichter Sprache verfasst werden, bringt das auch Menschen etwas, die vielleicht nicht deutscher Muttersprache oder französischer Muttersprache sind. Deshalb ist das definitiv so, dass eine barrierefreie Umwelt sicherlich allen Menschen zugutekommt, weil schlussendlich wissen wir nie, wann das wir auf Hilfe angewiesen sind. Wenn wir eben dann im Alter beispielsweise an Demenz erkrankt sind, sind wir dann eben froh, wenn die Umwelt dem Rechnung trägt und dass wir eben dann möglichst lange in der Gemeinschaft leben können. Und deshalb betrifft es uns alle. Das ist nicht nur ein Thema, das eben nur eine kleine Spezialgruppe von Menschen trifft.
In Ihren einleitenden Bemerkungen haben Sie auch den Begriff Ableismus verwendet. Könnten Sie vielleicht erklären, was darunter zu verstehen ist?
Ableismus ist eigentlich ein Begriff, der vom Englischen kommt, also vom Kürzel able, fähig, und darunter versucht man eben dann jegliche Form von Ungleichbehandlung zu erfassen. Und ich habe mich jetzt hier zu Beginn eben auf sprachliche Ungleichbehandlung bezogen. Aber unter dem Begriff Ableismus können wir dann eben sämtliche Vorurteile und Vorstellungen und Diskriminierungen erkennen und diese dann versuchen eben auch zu lösen und in den gesellschaftlichen Diskurs zu gehen. Schlussendlich ist Ableismus nichts anderes als Behindertenfeindlichkeit, die wir in der Gesellschaft noch sehr häufig antreffen.
Also wir haben es jetzt gehört, sehr vieles von dem, was wir heute besprechen wollen, beginnt schon auf der sprachlichen Ebene, wird in sprachliche Bahnen gelenkt. Sprache hat eine gewisse Macht, so viel haben wir jetzt schon ein bisschen rausgehört. Und Sprache ist ja auch bedeutend im Recht und in den Rechtswissenschaften. Hier würde uns interessieren, wie definiert jetzt unsere Rechtsordnung die Behinderung oder eine Behinderung?
Ja, also eine Definition von Behinderung findet man im schweizerischen Recht nicht. Wir sind vereinzelt Bestimmungen, die eben sagen, wer unter Menschen mit Behinderungen gemeint ist. Und die ist eben teils auch nur indirekt durch Zwecksbestimmungen. Ein Beispiel dafür ist das Behindertengleichstellungsgesetz. Gemäß diesem wird eben ein Mensch mit Behinderung, ich zitiere hier aus dem Gesetz, als Person bezeichnet, der es eine voraussichtliche dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, seine Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Das heißt, hier sehen wir eigentlich sehr gut, dass Behinderung eigentlich als Einschränkung bei der gesellschaftlichen Teilhabe bezeichnet wird. Das heißt, es folgt eigentlich einem Verständnis, dass Behinderung nicht primär ein Problem des Individuums ist, sondern eben ein Problem bei der gesellschaftlichen Teilhabe. Das ist ein wesentlicher Unterschied, beispielsweise zum Sozialversicherungsrecht. Dort finden wir den Begriff Invalidität. Und durch diesen Begriff und auch durch das Gesetz selbst, und das ist typisch für für Sozialgesetze, das folgt eigentlich einem klar defizitorientierten Verständnis von Behinderung, indem es eben Invalidität als individuelle Unfähigkeit sieht, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu beteiligen. Und auch in der Bundesverfassung finden wir noch den Begriff der Invalidität. Meines Erachtens ist es auch nicht zwingend, rechtlich eine starre Definition von Behinderung festzulegen. Ich denke, es ist sicherlich sinnvoll, wie dies die BRK macht und auch das Behindertengleichstellungsgesetz, das zumindest festlegt, welche Personen unter dem Begriff Menschen mit Behinderungen gemeint und dann angesprochen werden. Aber ansonsten finde ich nicht, dass eine Definition hier unbedingt vonnöten ist. Rechtlich zu bemängeln ist natürlich auch, dass sich eigentlich das schweizerische Recht nirgends direkt auf die BRK bezieht. Und auch den Zweck und das Verständnis von Behinderung aus der BRK nirgends irgendwie erwähnt oder einen Verweis dazu macht und eben auch nicht als Richtschnur für die Weiterentwicklung des Rechts in der Schweiz sieht. Das könnte man meines Erachtens sprachlich oder sagen wir mal, bezüglich Definition oder Zweckbestimmung eben noch ändern, ja.
Wir haben bereits über verschiedene Verständnisse der Behinderung gesprochen. Welche Modelle davon werden in der Wissenschaft vertreten oder wie sieht die Wissenschaft die Behinderung?
Also die Disability Studies, die kennen sehr viele verschiedene theoretische Ansätze, welche unglaublich interessant sind und deren Darstellung wahrscheinlich mehrere Podcast-Folgen füllen würden. Für die Rechtswissenschaften lassen sich diese meines Erachtens unter zwei Hauptmodellen zusammenfassen. Das ist das medizinische Modell und das soziale Modell von Behinderung. Zuerst zum medizinischen, zum etwas älteren Modell. Dort kann man eben einen traditionellen Defizitansatz sehen. Demzufolge ist eben eine Behinderung eine Beeinträchtigung, welche medizinisch behandelt, geheilt oder behoben werden muss. Das heißt, Behinderung wird als Abweichung von der Norm und vom in Anführungs- und Schlusszeichen normalen Gesundheitszustand betrachtet. Ausgrenzung aus der Gesellschaft ist primär ein individuelles Problem. Das Sozialversicherungsrecht, welches ich vorhin erwähnt habe, basiert klassisch auf diesem medizinischen Modell und Verständnis von Behinderung. Das Sozialmodell von Behinderung, das können wir als Kritik eigentlich am medizinischen Modell sehen. Dort wird eigentlich das wie versucht zu korrigieren und manche würden wahrscheinlich auch sagen, es wird zu stark korrigiert, indem es eben sagt, dass Ausgrenzung ein Resultat gesellschaftlicher Barrieren ist. Das heißt, der Vorteil aller sozialen Ansätze besteht darin, dass eben die Aufmerksamkeit vom Individuum und ihren eben körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen auf die Art und Weise verschoben wird, wie die Gesellschaft darauf reagiert und eben die Menschen mit Behinderungen dann ausschließt. Also das heißt, Behinderung wird eigentlich als bloßer Bestandteil innerhalb der menschlichen Vielfalt gesehen und eigentlich ja, als soziales Konstrukt. Nun, wenn man nun eben von der Prämisse ausgeht, dass Behinderung das Ergebnis von Diskriminierung und Ungleichbehandlung ist, dann ist klar, dass das soziale Modell ein sehr gutes Instrument eigentlich und Werkzeug liefert, Diskriminierung und Barrieren innerhalb der Gesellschaft und Umwelt aufzuzeigen. Auch in den Anfängen der Behindertenrechtsbewegung gab es eben dann auch eine klare Strategie vor. So gab es bereits 1974 in Deutschland unter dem Titel Bewältigung der Umwelt eine Straßenblockade, die eben dann versuchte, auf die Barrieren im öffentlichen Verkehr hinzuweisen. Und ja, ich denke, daraus ist auch verständlich aus den Ausführungen, dass eben das soziale Modell hauptsächlich zu Antidiskriminierungsgesetzen geführt hat und eben zu mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, Menschen mit Behinderung waren und sind basierend auf diesem Modell nicht mehr nur auf Sozialgesetze und auf eine soziale Politik angewiesen, sondern werden grundsätzlich als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger verstanden und können eben oder haben eine klare Grundlage, ihre Rechte auch einzufordern.
Mhm. Auf welchem Modell basiert die UNO-Behindertenrechtskonvention?
Ja, man könnte ja nun jetzt ja annehmen, dass eben durch diese Kombination dieser beiden Modelle oder durch diese Entwicklung der beiden Modelle, dass nun alle Probleme und alle Hürden behoben würden. Aber dem ist natürlich nicht so. Und deshalb findet sich innerhalb der BRK ein menschenrechtliches Modell von Behinderung, das sich zwar an das soziale Modell anlehnt, aber dieses eigentlich weiterentwickelt und auch wieder verbessert. Das heißt, dort finden wir dann eben dann auch klare Grundsätze und Werte für eine inklusive Politik. Das heißt, das menschenrechtliche Modell, das läutet eigentlich einen Paradigmenwechsel ein. Und das ist für das gesamte Verständnis der BRK zentral. Das heißt, man musste eben feststellen, dass das starre Denken in diesen beiden früheren Modellen ideologisch verengt ist und dass es eben überhaupt nicht dienlich ist, ein ganz einheitliches Verständnis von Behinderung zu haben. Es reicht schlussendlich nicht, wenn sämtliche Barrieren weg sind und keine Diskriminierung mehr vorhanden ist, denn damit Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe haben können, braucht es dann eben auch Zugang zu weiteren Menschenrechten. Und das hat eben dann das menschenrechtliche Modell versucht, auch rechtlich festzulegen, indem es eben sagt, oder in einem ersten Schritt sicherlich mal widerlegt, dass eine Beeinträchtigung keine Begründung sein kann für den Ausschluss von Menschenrechten. Das heißt, das Fehlen einer Beeinträchtigung ist keine Voraussetzung dafür, ein Menschenrechtssubjekt zu sein. Das ist zentral, weil das war nicht immer selbstverständlich. Mhm. Das heißt, alle Menschen mit Behinderungen haben aufgrund der Universalität der Menschenrechte auch Anspruch auf die Menschenrechte. Und das spielt keine Rolle, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Nun, es geht dann eben weiter als eben klassische Nicht-Diskriminierungsrechte, indem es eben sagt, dass Menschen mit Behinderungen auch wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte haben müssen und eben, dass eine eine Gesellschaft ohne Barrieren immer noch nicht Inklusion ermöglicht. Nun, auch das menschenrechtliche Modell von Behinderung sieht eine Behinderung oder eine Beeinträchtigung als Teil der menschlichen Vielfalt. Im Gegensatz zum sozialen Modell wird aber eben nicht vernachlässigt, dass Menschen mit Behinderungen aufgrund ihrer Beeinträchtigung dennoch mit einer Abhängigkeit, mit Schmerzen, mit einer Verschlechterung der Lebensqualität oder eben einem frühen Tod konfrontiert sein können. Es fordert eben dann, dass genau diese Tatsache, die eigentlich an sich ziemlich nahe am medizinischen Modell ist, dass diese bei sämtlichen Reformen berücksichtigt wird. Und das ist auch eine wesentliche Weiterentwicklung durch das menschenrechtliche Modell von Behinderung. Und dann, das finde ich hier auch zentral, bietet das menschenrechtliche Modell eben identitätspolitischen Raum für Minderheiten und eben auch kulturelle Identifikation. So musste man dann schlussendlich feststellen, dass es eben auch für die persönliche Emanzipation eben auch darauf ankommt, dass man die Intersektionalität, beispielsweise eben von Behinderung, Alter, Gender, Herkunft, Religion berücksichtigt. So ist es nicht das Gleiche, beispielsweise, ob eine Person mit einer Behinderung geboren ist oder diese erworben hat. Es ist auch nicht gleich, ob eine Person eine körperliche oder eine intellektuelle Behinderung hat oder ob die Person von Gewalt oder Armut betroffen ist. All diese Sachen muss man berücksichtigen, um eben ein ganzheitliches Verständnis von Behinderung mit sämtlichen Folgen und Wirkungen zu haben. Also ja, man könnte eigentlich auch sagen, dass eigentlich die beiden Modelle, dass diese auch komplementär verstanden werden müssen. Und das ist meines Erachtens auch so. Beide Modelle, das soziale und eben das auch das menschenrechtliche Modell, haben unterschiedliche Themen und Funktionen. Das Sozialmodell, das ist ein Modell der Behinderung und das menschenrechtliche Modell ist ein Modell der Behindertenpolitik.
Also hat auch eine gewisse Normativität.
Mhm.
Ich würde nun gern auf die aus dem englischen Diskurs, sage ich jetzt mal etwas salopp, als Agency definiert wird, zu sprechen kommen. Wir sagen dem in der Regel Handlungsfähigkeit, aber vielleicht müssen wir das noch etwas näher auseinanderbeineln. Bei uns ist ja die Handlungsfähigkeit ein zentrales Vehikel zur Realisierung der menschlichen Bedürfnisse nach Autonomie. Was kann man sich unter der Handlungsfähigkeit konkret vorstellen und in welchen Situationen ist es relevant, ob jemandem die Handlungsfähigkeit gewährt oder zugestanden wird oder eben eingeschränkt?
Genau, also die Handlungsfähigkeit, die ist zentral, damit man selbstbestimmt leben kann. Das heißt, Handlungsfähigkeit ist schlussendlich die Fähigkeit, durch eigenes und selbstbestimmtes Handeln oder Unterlassen rechtliche Wirkungen zu erzielen und eben den eigenen Alltag und das Leben durch Entscheide zu gestalten. Und eben, wie Sie gesagt haben, ist der Einfluss eigentlich auf die Autonomie und das Verständnis eben rechtlicher Verantwortlichkeit zentral. Das heißt, handlungsfähigen Personen werden grundsätzlich die Voraussetzungen attestiert, sich selbstverantwortlich aktiv und passiv im Rechtsleben bewegen zu können. Auch in der BRK bildet eben diese Selbstbestimmung nebst dem Gleichheitsgrundsatz und dem Diskriminierungsverbot einen weiteren Kern der Konvention. Falls wir uns eben fragen, ja, was sind denn die praktischen Folgen davon, ist es vielleicht auch hilfreich, wenn wir uns fragen, welche Auswirkungen eine fehlende Handlungsfähigkeit auf das Leben einer betroffenen Person hat. Nun, das führt eben in vielen Rechtssystemen und so auch in der Schweiz dazu, dass der betroffenen Person in einem ersten Schritt mal rechtliche Grenzen gesetzt werden. Das heißt, die Person kann durch persönliches Handeln keine rechtlichen Wirkungen herbeiführen und somit entfällt auch jede rechtliche Verantwortlichkeit. Das heißt, ein abgeschlossenes Rechtsgeschäft bleibt unwirksam, der Zugang zum Recht ist eingeschränkt, Entscheide um persönliche oder finanzielle Belangen können unter Umständen eben nicht betroffen werden oder eben auch die Frage, wo und wie will ich leben, ist dann abhängig von anderen Personen. Deshalb hat die Handlungsfähigkeit enormen Einfluss.
Also ist das beispielsweise Bankkonto eröffnen, eigene Wohnung begründen, in eine WG zu ziehen, sich entscheiden, ein Kind zu haben, all diese Dinge? Oder was gehört da praktisch bei uns in der Schweiz insbesondere? Was sind so ein bisschen die praktischen Beispiele, die da den Lebensalltag prägen?
Ja, also es ist genau das, was Sie gesagt haben. Also ich denke, es fängt natürlich schon mal mit dem Entscheid an, wo will ich leben? Will ich alleine leben? Will ich mit anderen Menschen zusammenleben? Will ich mitbestimmen, wer diese anderen Menschen sind, mit denen ich zusammenlebe? Mhm. Oder muss ich eben dann in einem Heim oder in einer Institution leben? Das sind alles relevante Entscheide. Oder Also eben auch medizinische Behandlung. Was will ich tun? Oder wie will ich, was will ich behandeln, was nicht? Und eben dann auch im klassischen eben Alltag eben auch, was will ich kaufen? Will ich ein Bankkonto machen? Wie viel Geld will ich ausgeben? Für was will ich Geld ausgeben? Das sind alles rechtliche Entscheide, welche eben dann ohne Handlungsfähigkeit deutlich eingeschränkt sind.
Also Dinge, die für uns sonst alltäglich sind, die wir als Selbstverständlichkeit in unserem Leben annehmen.
Genau, also ich denke, handlungsfähige Menschen wissen natürlich meistens, wenn sie sich nicht explizit mit der Thematik befassen, was eigentlich für Menschen ohne Handlungsfähigkeit überhaupt nicht Alltag ist und überhaupt nicht selbstverständlich ist.
Also ohne zugeschriebene Handlungsfähigkeit, oder?
Mhm.
Ja, die Rechtsfähigkeit ist ja ohne weiteres gegeben für alle Personen, egal welche Fähigkeiten ihnen zugeschrieben wird oder nicht. Aber diese Handlungsfähigkeit, die wird ja insbesondere auch durch die Zivilrechtsordnung definiert. Wie tut sie das genau und inwiefern prägt das eben auch den Alltag von Personen, denen diese Handlungsfähigkeit nicht anerkannt oder zuerkannt wird?
Also eben gemäß ZGB ist jede volljährige und urteilsfähige Person handlungsfähig. Das ist mal der Grundsatz. Also Volljährigkeit wird gesetzlich durch die Vollendung des 18. Lebensjahres definiert und die Urteilsfähigkeit wird vermutet, sofern eine Person, und ich zitiere jetzt hier auch wieder aus dem Zivilgesetzbuch, aus Artikel 16, infolge ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände, die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäß zu handeln. Nun, der springende Punkt ist eben hier nun das vernunftgemäße Handeln. Das setzt eben einerseits die Fähigkeit voraus, den Sinn und Nutzen sowie die Wirkung eines bestimmten Verhaltens einsehen zu können und abwägen zu können. Also ist in der Rechtswissenschaft eben auch so als intellektuelles Element bekannt. Zudem erfordert es die Fähigkeit, gemäß dieser Einsicht und nach freiem Willen eben handeln zu können. Das wäre dann eben das Willensmoment. Das heißt, dadurch wird eigentlich auch klar, dass die Urteilsfähigkeit stets relativ und zu einem bestimmten Zeitpunkt beurteilt werden muss. Das heißt, eben auch minderjährige Personen oder eben Personen mit einer geistigen Beeinträchtigung können die Fähigkeit haben, mit vernunftgemäßer Einsicht und mit freigebildetem Willen zu handeln und eben dann in einer konkreten Situation urteilsfähig zu sein. Dies bedeutet, dass eben selbst bei umfassender Beistandschaft, zu der wir vielleicht dann auch noch zu sprechen kommen werden, grundsätzlich viel Raum für Urteilsfähigkeit besteht. Und das ist hier auch wieder für die Rechte von Menschen mit Behinderungen elementar. Die Urteilsfähigkeit ist schlussendlich eben dann die wichtigste Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit. Also wenn eine Person urteilsunfähig ist, wird ihr folglich eine gesetzliche Vertretung zugewiesen, welche die Ausübung ihrer Rechte gegebenenfalls auch stellvertretend, partiell oder eben ganz gewährleisten soll.
Wir haben jetzt viel über Handlungsfähigkeit gesprochen und darüber, welche Rechte sie uns alles sichern soll. Wir haben gesehen, dass die Handlungsfähigkeit sehr wichtige Entscheidungen im Leben, unter anderem auch höchstpersönliche Rechte, betrifft. Nun sieht Artikel 19d des Zivilgesetzbuches vor, dass die Handlungsfähigkeit ganz oder teilweise entzogen werden kann. Wann wird in der Praxis von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht?
In der Praxis finden wir diese Anwendung, also die Anwendung dieser Norm hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwachsenenschutz. Und eben spezifischer bei den erwachsenenschutzrechtlichen Maßnahmen, welche die Handlungsfähigkeit einschränken können. Und der Grund für die Einschränkung ist gemäß Gesetz ein Schwächezustand und eben ein entsprechender Schutzbedarf. Beziehungsweise wäre es wohl passender zu sagen, eine Beistandserfordernis. Dies kann beispielsweise eben aufgrund einer Urteilsunfähigkeit infolge einer geistigen oder psychischen Beeinträchtigung sein. Und das Erwachsenenschutzrecht kennt im System der Beistandschaften eigentlich vier unterschiedliche Formen, an eben auch unterschiedliche Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person haben. Und diese Beistandsformen, die können auch miteinander kombiniert werden und man muss dann in jedem Einzelfall dann schauen, welche Auswirkungen das auf die Handlungsfähigkeit der Person hat. Aber das sind so ein bisschen die praktische Bedeutung von Artikel 19d ZGB.
Wie ist es zur Einführung von Artikel 19d gekommen? Welcher Ratio folgt die Norm und inwiefern wird sie innerstaatlich gerechtfertigt?
Nun, in der Beschränkung der Handlungsfähigkeit kann man eigentlich einzig nur einen Schutzgedanke finden. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass den betroffenen Personen die individuelle Fähigkeit für eine volle Teilnahme im Rechtsraum fehlt. Aus diesem Grund will man die Person eigentlich vor sich selbst schützen und ihnen aber zugleich eine zumindest Mindestteilnahme am Rechtsverkehr ermöglichen. Dazu kommt aber auch klar ein klar sekundärer Zweck, und das ist der Gutglaubensschutz Dritter und der Schutz eigentlich des Rechtssystems. Und ein weiterer Grund für diese Bestimmung ist natürlich das Gebot der Gleichbehandlung. Es muss nicht nur die grundsätzliche Gleichheit vor dem Gesetz berücksichtigt werden, sondern eben auch Differenzierungen und Unterschiede müssen getroffen werden, sofern eine unwesentliche Ungleichheit einer Sachlage dies erfordert. Man argumentiert dann eben, dass es ungerecht wäre, die Verhaltensweisen aller Menschen ungeachtet der tatsächlichen Eigenschaften an die gleichen Rechtsfolgen zu knüpfen. Das heißt, zu den individuellen Fähigkeiten, und das ist auch hier für die Rechte von Menschen mit Behinderung relevant, werden eben auch die geistigen Eigenschaften gezählt. Und der BRK-Ausschuss, das heißt das Vertragsüberwachungsorgan der BRK, kritisiert hier nun eben, dass bei einem solchen Verständnis rechtliche Fähigkeiten an kognitive Fähigkeiten geknüpft werden. Und so sei eben das Konzept der rechtlichen Handlungsfähigkeit strikte von der kognitiven Entscheidungsfähigkeit zu trennen. Denn die kognitive Entscheidungsfähigkeit, die sei eben von Person zu Person unterschiedlich und eben auch je nach Art der Entscheidung. Der Ausschuss führt dann eben weiter aus, dass eben diese Unterschiede unabhängig davon bestehen, ob eine Person eine Behinderung hat oder eben nicht. Nun, in der Lehre ist höchst umstritten, ob dadurch eben ein allgemeines Verbot der Handlungsfähigkeit aufgrund von kognitiven Fähigkeiten besteht. Und das gilt es ja genauer zu untersuchen, da ist man sich überhaupt noch nicht einig.
Jetzt haben wir etwas gehört von der schweizerischen Rechtsordnung, von der Handlungsfähigkeit und auch wie Möglichkeiten bestehen. Sie haben es vorhin erwähnt, in gradueller Abstufung, wie die Handlungsfähigkeit entzogen werden kann. Jetzt die BRK hingegen bezweckt ja den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und auch zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern. Artikel 12 statuiert explizit in Absatz 2, die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen. Jetzt, wie lässt sich diese Bestimmung mit dem doch gängigen Entzug und der Einschränkung der Handlungsfähigkeit von Personen mit intellektuellen und psychosozialen Behinderungen rechtfertigen?
Ja, das ist schwierig. Also das ist eine ziemlich große Herausforderung, denn gemäß BRK ist das Vorliegen einer Behinderung in keinem Fall eine zulässige Rechtfertigung für den Entzug der Handlungsfähigkeit. Das heißt, der sogenannte Status Approach, das heißt eben die pauschale Aberkennung der rechtlichen Handlungsfähigkeit aufgrund eines Labels Behinderung durch eben behördliche Entscheide oder gerichtliche Entscheide, ist mittlerweile eigentlich verpönt. Das heißt eben als Beispiel, also Demenz alleine darf nicht als Rechtfertigung zum Entzug der Handlungsfähigkeit gelten. In der Praxis ist es aber so, dass der Erwachsenenschutz häufig bei Menschen mit psychosozialen und intellektuellen Behinderungen zur Anwendung kommt und folglich auch eine Einschränkung der Handlungsfähigkeit möglich ist. Das heißt, es braucht eigentlich sachliche Unterscheidungskriterien, welche Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen gleiche Zugangsvoraussetzungen geben und ob dies eben im Handlungsfähigkeitsrecht oder dann eben auch im nachgelagerten Erwachsenenschutzrecht gegeben ist, das geht es zu untersuchen.
Wie könnte jetzt beispielsweise vor dem Hintergrund dessen, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben und diesem Spannungsverhältnis zu der BRK, wie könnte da zum Beispiel Artikel 19d des Schweizerischen Zivilgesetzbuches abgeändert werden, um diesen Erfordernissen der BRK zu entsprechen?
Es geht wahrscheinlich nicht nur Artikel 19d anzuschauen, sondern das Handlungsfähigkeitsrecht im Ganzen, oder? Also, wenn wir uns wieder die verschiedenen Ansätze und Modelle von Behinderung vor Augen führen, können wir zumindest eine Vermutung annehmen, von welchem Verständnis von Behinderung diese Normen schlussendlich kommen oder diese Normen in ihrer Gesamtheit eigentlich kommen. So basiert das medizinische Modell auf zwei Annahmen, die entsprechende Auswirkungen auf die Menschenrechte haben. Zum ersten ist das eben, Menschen mit Behinderungen brauchen Schutz und Fürsorge. Und die zweite Annahme ist, eine Beeinträchtigung kann die Handlungsfähigkeit ausschließen. Die zwei Annahmen, die das medizinische Modell macht. Nun, oder als auf Antwort eigentlich auf dieses individuelle Problem, welches ja dem medizinischen Modell inhärent ist, kann man eben früher, aber teils auch noch heute aus der Praxis eben zwei Antworten folgen. Und das wäre eben, das Problem wird entweder medizinisch korrigiert, um dann eben der Norm zu entsprechen, oder eben die Person wird dann eben aus den normal geltenden Rollen und Erwartungen der Gesellschaft herausgenommen und auf eine separate Schiene gesetzt. Das heißt, diese Denkweise hat eigentlich die Legitimation nicht nur für segregierte Einrichtungen, sondern eben auch für Gesetze zum Entzug der Handlungsfähigkeit und eben, das ist hier auch wichtig, zu Beistandschaften geführt. Das heißt, diese Denkweise ist auch der Grund dafür, dass wir eigentlich heute Sonderschulen, Wohnheime, geschützte Werkstätten und eben ein sogenannter zweiter Arbeitsmarkt haben. Nun, gemäß BRK, um wieder auf Ihre Frage zurückzukommen, entsprechen die gesetzlichen Regelungen zur Handlungsfähigkeit nicht den Vorgaben der BRK. Das wurde vom BRK-Ausschuss gegenüber der Schweiz vor 2 Jahren so bestätigt.
Also wenn ich da kurz nachfragen darf, um es vielleicht anders zu formulieren, dass die Handlungsfähigkeit, so wie sie in der schweizerischen Rechtsordnung geregelt ist, ist eigentlich menschenrechtswidrig, oder? Das wäre quasi dasselbe anders formuliert. Oder würde das jetzt schon zu weit gehen?
Sie widerspricht auf jeden Fall nach Meinung des BRK-Ausschusses, welche die Grundlagen für die Auslegung der BRK, das heißt, dass das höchste, des zentralen menschenrechtlichen, völkerrechtlichen Vertrages für die Rechte von Menschen mit Behinderungen festlegt. Also gemäß dieser Auffassung widerspricht das klar, ja. Nun, in der Doktrin wird zu dieser Frage, ob das schweizerische Handlungsfähigkeitsrecht den Vorgaben der BRK entspricht und eben völkerrechtskonform ist oder eben menschenrechtskonform ist, ja, diese Frage ist doch natürlich auch umstritten. Es gibt Stimmen, die eine grundlegende Revision fordern. Andere Stimmen sagen eben, dass das schweizerische Recht zumindest konventionskonform ausgelegt werden kann, da es eben für Menschen mit Behinderungen gleichberechtigte Zugangsvoraussetzungen ermöglicht. So knüpft nach dieser Meinung die Urteilsfähigkeit nach dem Zivilgesetzbuch nicht an eine Behinderung an, sondern an der Fähigkeit, vernunftgemäß zu handeln. Das ist ein Teil der Argumentation. Und auch der Bundesrat hat bereits bei der Revision des Erwachsenenschutzrechts im Jahre 2013 die Position vertreten, dass eben mit dieser Revision, dieser Perspektivenwechsel, den eben die BRK fordert, eigentlich vollzogen wurde. Nun, auch das, diese Ansicht, gilt es kritisch zu hinterfragen, denn fast 10 Jahre später hat der BRK-Ausschuss ja gesagt, nein, das ist überhaupt nicht so. Nun, meines Erachtens muss man hier eben auch festhalten, und ich glaube, das ist das für das Verständnis auch zentral, dass die Urteilsfähigkeit als wichtigste Voraussetzung der Handlungsfähigkeit eine subjektive Voraussetzung ist. Das heißt, im schweizerischen Recht wird dadurch eigentlich eine klare, natürliche, biologisch-psychologische Eigenschaft verwendet, um die Urteilsfähigkeit zu beurteilen, welche dann eben einen Einfluss auf die Handlungsfähigkeit hat. Nun, auch der BRK-Ausschuss ist eben diesbezüglich kritisiert, das eben, dass hier eben mit wissenschaftlichen Erkenntnissen argumentiert wird, dass man das Innere des Menschen ganz genau beurteilen könnte. Und auch diese Sichtweise des BRKs ist natürlich höchst umstritten. Also die Infragestellung von medizinwissenschaftlichen Erkenntnissen. Nun, zusammenfassend kann man wahrscheinlich sagen, dass das Handlungsfähigkeitsrecht im Ausgang stets von individuellen Fähigkeiten ausgeht und deshalb auch nur den Menschen allein als Individuum betrachtet. Und die Möglichkeit, und das wäre für eine konventionskonforme Auslegung zentral, die Möglichkeit, dass die betroffene Person mit entsprechender Unterstützung fähig wäre, vernunftgemäß zu handeln und folglich eben Handlungsfähigkeit zu haben, ist zurzeit weder durch Rechtsprechung noch in der Doktrin vorgesehen. Das heißt, ja, wenn man auch hier wieder auf Ihre Frage eingehen will und diese zu beantworten versucht. Also wenn man durch die BRK dahingehend auslegt, dass die betroffene Person in jedem Fall selbst handeln muss und wenn eben auch mit entsprechender Unterstützung bei der Entscheidungsfindung oder dann bei der Kommunikation dieser Entscheidung, dann müsse das Handlungsfähigkeitsrecht der Schweiz meines Erachtens überdenkt und eben gegebenenfalls revidiert werden.
Sie sprechen also an, dass man bei fehlenden Fähigkeiten zum vernunftgemäßen Handeln nicht die Handlungsfähigkeit aberkennen sollte, sondern Hilfeleistungen zur selbstständigen Entscheidungsfindung stellen sollte. Habe ich Sie richtig verstanden?
Genau, also der Grundsatz der BRK ist, dass eben stellvertretende Entscheide nicht mehr zulässig sind. Das heißt, dass eben mit Hilfe von einem dynamischen Konzept von sehr wenig Hilfe zu sehr viel Hilfe, dass die Person selbstbestimmt und ohne Vertretung eine Entscheidung äußern kann. Und solange wir eben im Schweizer Recht ein klares individuelles Verständnis von Urteilsfähigkeit haben, ist es schwierig, das dann eben dann entsprechend auch umzusetzen. Ja.
Wir befinden uns damit eigentlich schon inmitten des Erwachsenenschutzrechts. Begriffe wie Erwachsenenschutz allgemein, Beistandschaft, die tragen das ja in sich, diesen zumindest auf der Oberfläche existierenden Schutzgedanken. Vielleicht all das, was wir jetzt etwas genauer besprochen haben, können wir vielleicht an einer bestimmten Institution des Erwachsenenschutzrechts etwas genauer anschauen. Und zwar, Sie haben es erwähnt, wir haben kürzlich das Erwachsenenschutzrecht revidiert. Allerdings ist es so, dass insbesondere die umfassende Beistandschaft, ehemals auch bekannt als Vormundschaft, beibehalten wurde. Und wir wissen heute, dass die Kantone einen relativ sorglosen Umgang mit der umfassenden Beistandschaft pflegen. Und das, obwohl sie eben die Rechte der betroffenen Personen unglaublich weitreichend einschränken kann. Vielleicht, um so ein bisschen die Basics zu erfassen, was sind eigentlich die rechtlichen Voraussetzungen der umfassenden Beistandschaft? Sind diese in der Praxis regelmäßig gegeben oder nicht? Und welche konkreten Folgen sehen sich eben auch betroffene Personen ausgesetzt?
Nun, für sämtliche Beistandschaftsformen braucht es in einem ersten Schritt nach Wortlaut des ZGB in Anführungszeichen wieder einen Schwächezustand. Also ich habe bereits vorher eigentlich gesagt, dass man eben das auch als eben ein Grund für die Beistandschaft betiteln könnte. Wie beispielsweise eben aufgrund einer geistigen Behinderung oder einer psychischen Erkrankung. Nun, dieser Zustand, der muss dazu führen, dass eine Person nicht mehr ausreichend selbstbestimmt handeln kann und folglich schutzbedürftig ist. Das heißt, die Schutzbedürftigkeit ist eigentlich die zweite Voraussetzung. Zuletzt muss eben dann eine Gefährdung des Wohls der betroffenen Person resultieren. Das heißt, bei genügender Unterstützung des Umfeldes kann man dies nicht leichtfertig einfach annehmen. Dann wäre dieses Kriterium nicht erfüllt. Nun, Sie haben ja die umfassende Beistandschaft angesprochen, welche, sag ich mal, die einschneidendste Form des im Erwachsenenschutzrecht ist. Nun, einschneidenden Folgen führen eigentlich dazu, dass im Grundsatz mal die umfassende Beistandschaft sehr zurückhaltend angeordnet werden sollte. Was Sie, wie Sie ja bereits erwähnt oder gesagt haben, nicht immer so ist. Beziehungsweise in den Kantonen sehen wir sehr unterschiedliche Handhabungen der umfassenden Beistandschaft. Nun, gemäß ZGB wird eine umfassende Beistandschaft errichtet, wenn eben eine besondere Hilfsbedürftigkeit vorhanden ist. Das heißt, es ist eine gesteigerte Form eigentlich. Oder also hier wird gesetzlich nochmal eine Abgrenzung eigentlich oder eine Abstufung gemacht. Und die Person braucht dann eben auch besonders viel Schutz und besonders viel Fürsorge und eben eine Beistandschaft. Und das ist eben dann, das zeigt eigentlich so ein bisschen, dass hier die Person wirklich sehr stark eigentlich Unterstützung braucht. Man geht also davon aus, dass eine Person ihre Angelegenheit eigentlich derart unzweckmäßig besorgt, dass es aus gesellschaftlicher Sicht nicht mehr verantwortet werden kann, dass sie entsprechende rechtliche Entscheidungen trifft. Nun, die Folgen einer umfassenden Beistandschaft sind eben dann, dass die Selbstbestimmung in allen Entscheidungen des Rechtsverkehrs eingeschränkt ist und dass sie eben folglich stellvertretend getroffen werden. Und, das ist auch hier der springende Punkt bezüglich oder die Verbindung zur Handlungsfähigkeit, die entfällt von Gesetzes wegen. Das heißt, Menschen unter umfassender Beistandschaft, die haben keinen selbstständigen Wohnsitz, die haben den Wohnsitz der Erwachsenenschutzbehörde, die elterliche Sorge entfällt, in den meisten Fällen kommt es zum Ausschluss der politischen Rechte. Ja, und aufgrund des eben sehr starken Eingriffs sollte diese, wie bereits erwähnt, klar als Ultima Ratio angewendet werden und nur, wenn andere, mildere Beistandschaftsformen nicht ausreichend sind. Auch das Bundesgericht sagt es eigentlich ganz klar, dass eben durch die umfassende Beistandschaft die Rechte der betroffenen Person maximal eingeschränkt werden.
Als Anschlussfrage jetzt dazu, wie gestaltet sich der Prozess der umfassenden Beistandschaft in der Praxis? Also wie, falls überhaupt, kann diese rückgängig gemacht werden?
Also eine Beistandschaft, die wird auf Antrag der betroffenen Person oder einer ihrer nahestehenden Person oder eben von Amtes wegen errichtet. Wenn eben in einem spezifischen Fall die Voraussetzungen, welche ich genannt habe, gegeben sind, muss dies von der Erwachsenenschutzbehörde in Form eines Entscheides dargelegt werden. Dabei ist eben auch dem rechtsstaatlichen Prinzipien auch Gehör zu verschaffen, also das rechtliche Gehör ist einzuhalten und unter Umständen muss ein Gutachten erstellt werden. Nun, die umfassende Beistandschaft, die ist grundsätzlich auf Dauer angelegt und das kann kaum als nur vorübergehende Maßnahme angeordnet werden. Es kann natürlich sein, dass eine Person bzw. dass ein festgestellter Schwächezustand im Laufe der Zeit wieder abnimmt. In diesem Fall prüft dann die Erwachsenenschutzbehörde, ob die Beistandschaft angepasst werden muss oder eben aufzuheben ist. Aber ich meine, wenn wir auch das Gesetz eigentlich hier zur Hand nehmen und auch hier sehen, also das ZGB spricht bei der umfassenden Beistandschaft von einer dauernden Urteilsunfähigkeit. Das ist zwar nur ein Beispiel für besondere Hilfsbedürftigkeit, aber es zeigt doch schon, dass eben auch gesetzlich bereits eigentlich bewusst war, dass eben dauernde Urteilsunfähigkeit der Normalfall darstellt. Deshalb, dass es rückgängig gemacht wird, das ist äußerst unwahrscheinlich.
Besteht denn ein Anspruch auf regelmäßige Überprüfung der Anordnung der umfassenden Beistandschaft?
Genau, also das gibt es, die Erwachsenenschutzbehörde, das liegt in der Aufgabe der Erwachsenenschutzbehörde und diesen Anspruch gibt es, aber eben wie gesagt, eine Person muss dann schlussendlich für die Person dies machen, die Person selbst kann ja hier nur schwer dies dann fordern. Ja.
Der Nachweis ist dann auch, der obliegt dann der betroffenen Person, oder?
Ja.
Das ändert sich dann auch.
Also liegt es eigentlich in der Willkür einer dritten Person, ob diese Überprüfung stattfindet oder nicht?
Ja, ob ich das ich weiß nicht, ob man es so bezeichnen kann. Es ist sicherlich so, dass die Person sicherlich darauf angewiesen ist, dass Hilfe oder dass Unterstützung da ist. Denn ansonsten denke ich, ist es in der Praxis kaum machbar.
Der BRK-Ausschuss hat ja die Schweiz unter anderem auch in Bezug auf diese umfassende Beistandschaft scharf kritisiert. Was sind so die Reaktionen darauf hierzulande?
Und ich glaube, hier muss man natürlich auch erwähnen, dass die Beibehaltung der umfassenden Beistandschaft, also die war bereits eigentlich bei der Revision des Erwachsenenschutzrechts vor knapp 10 Jahren eigentlich umstritten. Und nur die klare und eben auch umfassende Kritik des BRK-Ausschusses bestätigt unter anderem eben auch die langjährige Kritik von NGOs, aber eben auch in jüngerer Zeit auch vermehrt aus der oder Bedenken aus der rechtswissenschaftlichen Lehre. Und auch mit Blick eigentlich auf die Kritik des BRK-Ausschusses gegenüber anderen Staaten kam die Kritik jetzt zumindest für mich nicht unerwartet, denn der BRK-Ausschuss hat bis jetzt eigentlich kein einziges Erwachsenenschutzrecht, das international als konventionskonform angesehen. Das heißt, es war eigentlich schon seit längerer Zeit klar, dass verschiedene Beistandschaftsformen und die dazugehörige Praxis klar einem System stellvertretender Entscheidungsfindung entspricht und dieses System gemäß den BRK-Vorgaben nicht mehr zulässig und deshalb war ich glaube jetzt auch nicht groß überrascht, als diese Kritik kam.
Kern der Debatte bildet die Abwägung des gesellschaftlichen, aber auch des individuellen Schutzbedürfnisses von Personen mit Behinderungen, aber auch deren Bedürfnis nach Autonomie. Wie, wenn überhaupt, lassen sich diese Bedürfnisse richtig abwägen?
Gut, ob in einem spezifischen Fall eben der Fürsorge oder dem Prinzip der Selbstbestimmung und eben expliziter in Kaufnahme auch einer Selbstschädigung Vorrang gegeben werden soll, das kann kaum pauschal beantwortet werden. Man kann allerdings festhalten, eben, dass der Zweck des Erwachsenenschutzes primär personenorientiert ist. Das heißt, die Interessen der handlungsunfähigen Person bzw. die Schutzfunktion des Erwachsenenschutzrechts werden über diejenigen allfälliger Dritter gestellt. Auch das schweizerische Erwachsenenschutzrecht will im Kern die Teilhabe aller Menschen am Rechtsverkehr ermöglichen und dies, falls nötig, eben durch eine Vertretungslösung. Nun, wenn wir dies nun mit den Vorgaben der BRK zur Anerkennung vor dem Recht im Generellen und eben den Forderungen nach unterstützender Entscheidungsfindung im Spezifischen kombinieren, dann muss man meines Erachtens der Autonomie ein besonderes Gewicht beimessen. Alles andere wäre aus meiner Sicht nicht möglich. Das heißt, wir müssen der Autonomie bei der Frage bei der Abwägung, ob im Einzelfall eine Beistandschaft überhaupt errichtet werden soll, wie diese gegebenenfalls ausgestaltet wird und wie dann eben spezifische Entscheide getroffen werden, müssen wir dort eben berücksichtigen, und so können wir eben auch der Verhältnismäßigkeit mehr Achtung schenken, weil auch jede Beistandschaft und auch wie sie ausgestaltet ist, muss schlussendlich verhältnismäßig sein.
Wer entscheidet eigentlich, welches die Interessen einer Person sind? Lassen sich die Interessen einer Person überhaupt objektiv feststellen oder beurteilen? Und sollte man dies überhaupt erst versuchen?
Nun, je näher eine Person an der Grenze der Urteilsunfähigkeit ist, desto schwieriger kann es sein, den tatsächlichen Willen festzustellen. Indizien könnten sicherlich sein, eben früher geäußerte Wünsche oder Präferenzen oder eben auch die rechtliche Berücksichtigung alternativer Formen der Willensäußerung könnte man hier berücksichtigen, werden teils auch im Bereich der sozialen Arbeit auch empfohlen. Aber wie wir wissen, haben diese meist keine rechtliche Wirkung. Nun, zur Beurteilung der Urteils- und beziehungsweise dann eben Handlungsfähigkeit verwendet die Schweiz einen funktionalen Ansatz beziehungsweise einen funktionalen Test. Es wird also geprüft, ob eine Person in Bezug auf ein bestimmtes Verhalten und zu einem konkreten Zeitpunkt urteilsfähig war, beziehungsweise ob eine Person Art und Folge einer bestimmten Entscheidung verstehen und somit eben rechtlich als handlungsfähig gelten kann. Und gemäß BRK-Ausschuss werden eben bei solchen Tests wieder die rechtliche und die kognitive Entscheidungsfähigkeit miteinander vermischt. Das heisst, dieser funktionale Ansatz erscheint auf den ersten Blick behinderungsneutral zu sein, so trifft er theoretisch ja sowohl eben auf Menschen zu, die eine zeitlich begrenzte Beeinträchtigung haben, also beispielsweise Rauschzustände oder Menschen mit Hirnverletzungen. In der Praxis ist er natürlich aber so, dass diese Tests unverhältnismäßig häufig bei Menschen mit intellektuellen und psychosozialen Beeinträchtigungen verwendet werden. Dies hat dann eben zur Folge, dass Menschen mit intellektuellen und psychosozialen Beeinträchtigungen ihre Entscheidungsfähigkeit häufiger und auch auf einem höheren Niveau nachweisen müssen, als dies Menschen ohne Behinderungen tun müssen. Das heisst, der BRK-Ausschuss beurteilt solche Vorgehen und solche Ansätze und Tests klar als diskriminierend und deshalb unvereinbar mit der BRK. Also er argumentiert eigentlich, dass solche Tests eben davon ausgehen, dass man die inneren Abläufe eines Menschen genau beurteilen kann und dann eben den Menschen, falls sie diesen Test nicht bestehen, ein zentrales Menschenrecht, nämlich das Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht, aberkennt, wenn der Test eben dann nicht bestanden wird.
Bei diesem Fokus auf diese intellektuellen, psychosozialen Fähigkeiten, da frage ich mich auch die ganze Zeit, ist es nicht gerade oder sollte es vielleicht nicht gerade auch Teil der persönlichen Autonomie sein, dass ich Entscheidungen treffen kann und auch darf, die zum Beispiel widersprüchlich sein können, sinnlos oder vielleicht zu einem gewissen Grad auch eigenschädigend?
Auf jeden Fall. Also zur Selbstbestimmung gehört natürlich auch, dass man Entscheidungen trifft, welche unter Umständen negative Auswirkungen haben. Das heißt, bei handlungsfähigen Menschen wird dies auch nicht größer hinterfragt. Also zur Veranschaulichung, wenn ich beispielsweise vor einer schwierigen persönlichen Entscheidung stehe, dann verlasse ich mich in den wenigsten Fällen eigentlich auf mich selbst, und sondern ich beziehe eine zweite Drittmeinung, ich tausche mich mit anderen Menschen aus. Ja, und treffe schlussendlich dann basierend auf all diesen äußeren Inputs eine Entscheidung und hoffe, dass das dies die richtige ist. Aber das wird dann bei mir auch nicht in Frage gestellt. Nun, bei Menschen mit Behinderungen ist es eben nicht der Fall, denn dort gibt es eben diese gesellschaftliche Schutzhaltung, dass man das Gefühl hat, dass man diese Menschen schützen muss und eben dann unter Umständen auch eine Kontrolle einer Beistandschaft. Und ich bin mit Ihnen ganz klar einverstanden, dass natürlich da auch, dass man sich auch selbst schädigen kann. Das Recht gibt es ja.
Könnte man eigentlich sagen im Umkehrschluss, dass das bedeutet, dass Personen, denen potenziell die Handlungsfähigkeit abgesprochen wird, einem höheren Anspruch an Vernunft nachkommen müssen als alle anderen Personen?
Ja, das würde ich unterstützen. Also ich denke, hier sind wir wieder beim Kernpunkt, oder? Also die Anerkennung der Rechts- und Handlungsfähigkeit ist in der Schweiz an ein bestimmtes Maß an Kognition gebunden. Und wenn dies nicht ausreicht und beziehungsweise wenn eben basierend auf Forschungsergebnissen eine Person diese kognitiven Fähigkeiten nicht erreicht, hat das zur Folge, dass eine Person dann eben selbst nicht entscheiden kann. Und das, das ist in der Tat so, ja.
Wir wollen nun etwas genauer einen Blick werfen auf die Inklusionsinitiative. Diese sieht vor, dass Menschen mit Behinderungen mehr Unterstützung erhalten, um vollumfänglich am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Jetzt, wie sehen solche Assistenzleistungen im Konkreten aus? Welche weiteren Assistenzleistungen wären nötig, um allen Menschen vollumfänglich Zugang zum gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen?
Genau, also ich denke, Assistenz ist natürlich nur eine Form der Unterstützung. Also gefordert werden ja umfassende Unterstützungsmaßnahmen. Das heißt, dazu gehören eben auch Hilfsmittel und weitere individuelle Vorkehrungen und Maßnahmen, welche eben auf den Wunsch der betroffenen Person getroffen werden. Es werden somit eben nicht nur personelle Unterstützungen gefordert, sondern auch technische. Und gemäß dem Initiativkomitee der Inklusionsinitiative erhalten Menschen mit Behinderungen in der Schweiz zu wenig Ressourcen, um eben dann im Einzelfall selbstbestimmt im gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben teilzuhaben. Und meines Erachtens ist es hier wichtig zu erwähnen, dass natürlich die tatsächliche Gleichstellung und Inklusion nicht nur auf individueller Ebene, das heißt eben bei Unterstützungsmaßnahmen anzusetzen ist, sondern eben auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Das heißt, individuelle Unterstützungsmaßnahmen sind ein reaktiver Prozess. Hingegen sind dann eben barrierefreie Öffentlichkeit, das heißt eben unter dem Begriff Universal Design, sind dann eigentlich ein proaktiver Prozess. Und das heißt, das sollte man eben dann auch nicht vergessen, dass man beispielsweise eben dann in der Schweiz, wo wir beispielsweise eben finanziell, sagen wir mal, einen gewissen Spielraum haben, Unterstützungsmaßnahmen zu finanzieren, dass wir dann nicht versuchen, dies nur auf diesem Weg zu machen, sondern dass wir eben dann auch versuchen und bei jeder neuen Baute oder beim öffentlichen Verkehr und so immer den Grundsatz haben, na gut, im Grundsatz muss es barrierefrei sein und erst dann in einem zweiten Schritt sollten dann eben dann Unterstützungsmaßnahmen nötig sein.
Gerade die unterstützte Entscheidungsfindung ist dabei ein wichtiges Vehikel. Wie schaut das in der Praxis konkret aus?
Also unterstützte Entscheidungsfindung zeichnet sich vorab mal dadurch aus, dass nicht die Handlungsfähigkeit der Anknüpfungspunkt ist, sondern die Wünsche und der Wille der betroffenen Person. Das heißt, die Person mit Behinderung soll in einem dynamischen Konzept von 0 bis 100 Unterstützung erhalten, die sie für eine Entscheidung braucht. Nun, in der Lehre wird teils eben die Meinung vertreten, dass diese beiden Pole schlussendlich auch wieder auf Urteilsfähigkeit und Urteilsunfähigkeit hinauslaufen. Nun, die Lehre definiert dann eben aber auch die unterstützte Entscheidungsfindung als eine Reihe von mehr oder weniger formellen und intensiven Beziehungen, Praktiken, Abmachungen, Vereinbarungen, die eben dazu bestimmt sind, eine Person mit einer Behinderung dabei zu helfen, Entscheide über ihr Leben zu treffen und eben anderen mitzuteilen. Nun, wie dies in der Praxis dann eben konventionskonform angewendet wird, wird nicht nur in den Rechtswissenschaften untersucht, sondern eben auch in der sozialen Arbeit. Und dort finden wir verschiedene Ansätze. Vielleicht kann ich hier ein paar nennen. Das ist beispielsweise eben der Trusted Person Ansatz, welchen wir in Kanada, aber auch in Japan finden. Und auch die EU hat in Spanien ein Testprojekt mitfinanziert, das sich iDecide nennt. Das heißt, dieser Ansatz geht eigentlich davon aus, dass eben eine Vertrauensperson besteht oder eben unter Umständen auch ein ganzes Netzwerk von Vertrauenspersonen. In Schweden haben wir dann eben auch sogenannte persönliche Ombudspersonen. Das heißt, die persönliche Ombudsperson wird nicht von einer staatlichen Stelle eingesetzt, sondern von der Person selbst bestellt. Das heißt, es werden dann eben auch nur diejenigen Aufgaben von dieser Person übernommen, die die Person mit Behinderung wünscht. Ein weiterer Ansatz ist dann eben, sind sogenannte Familienräte oder Circle Network oder auch Microboard. Das sind alles eben auch Ansätze, die international getestet und bereits auch schon seit teils auch seit mehreren Jahren erfolgreich angewendet werden. Also beispielsweise eben das Microboard, das bezieht sich eigentlich auf einen Ansatz einer kleinen Gruppe von engagierten Familienmitgliedern oder FreundInnen, die sich eben dann zusammen mit einer Person mit Beeinträchtigung zusammenschließen. Das heißt, es ist auch hier von Grund auf natürlich ein Prozess, der die Person mit Behinderung mit einbezieht, beziehungsweise nur auf deren Wunsch und auf deren Konsens entsteht. Und gemeinsam soll eben der Person dann geholfen werden, beispielsweise eben das Leben zu planen. Die Gruppe kann sich eben dann aber allerdings auch für andere Bedürfnisse der Person einsetzen, Dienstleistungen überwachen, beispielsweise in einer Einrichtung, ob dort eben nicht Gewalt vollzogen wird, oder eben auch helfen, weitere Kontakte zu knüpfen. Das ist, sag ich mal, ganz offen, wie sich das dann eigentlich dann gestaltet. Zu beachten gilt hier meines Erachtens natürlich, dass in solchen Konstellationen und in solchen Settings natürlich Macht- und Konfliktdynamiken entstehen können. Das heißt, auch hier ist schlussendlich auch der Staat, der natürlich verantwortlich bleibt, möglich bei möglichen Missbräuchen und so aktiv zu werden. Und dann vielleicht noch als letztes Beispiel der Peer-Group-Ansatz. Der ist auch bereits ziemlich bekannt. Das heißt, Menschen mit Behinderungen werden von ausgebildeten Personen beraten, die eben selbst Erfahrungen mit Beeinträchtigung haben oder mal gehabt haben. Und das ist natürlich hauptsächlich, wird das dann angewendet bei psychischen Erkrankungen. Das heißt, schwierig auch hier wieder ist wieder die Frage, okay, wie wenden wir unterstützte Entscheidungsfindung in der Praxis an, wenn wir an der Grenze der Urteilsfähigkeit sind? Und hier braucht es definitiv noch mehr Forschung dazu. Aber ich denke, es ist auch bereits mit der heutigen Praxis und auch in der Schweiz möglich, die unterstützende Entscheidungsfindung und eben Ansätze aus anderen Staaten bei der Arbeit der Beistandschaften zu berücksichtigen, zu integrieren und so eigentlich den betroffenen Personen möglichst viel Autonomie und Freiraum zu geben. Das heißt, die Praxis muss sich also fragen, wie sie mit einer betroffenen Person zusammenarbeiten kann und wie sie sie am besten unterstützen kann, dass möglichst viel Selbstbestimmung bleibt.
Kann man also pauschal festhalten, dass die unterstützte Entscheidungsfindung die Autonomie der betroffenen Personen besser berücksichtigt als andere Ansätze?
Ja, absolut. Also bei der unterstützten Entscheidungsfindung soll ja grundsätzlich kein Verlust an Autonomie einhergehen, da die betroffene Person in jedem Fall selbst entscheidet. Das heißt, der springende Punkt ist gerade, dass eine Person innerhalb eben dieses dynamischen Konzeptes von Unterstützungsmaßnahmen selbstbestimmt leben kann. Das heißt, selbst wenn wir uns an der teils in der Lehre vertretenen Auffassung orientieren, dass es eben diese zwei Polen gibt zwischen unterstützter und stellvertretender Entscheidungsfindung und die eben entlang der Urteilsfähigkeit und der Urteilsunfähigkeit verlaufen, selbst dann müssen wir eigentlich oder können wir durch die unterstützte Entscheidungsfindung den Willen und die Präferenzen der Person berücksichtigen. Und wenn wir eben genau das tun, berücksichtigen wir die Autonomie mehr, als wenn eben eine Entscheidung stellvertretend oder eben basierend auf einem objektivierten Wohl treffen. Deshalb würde ich schon sagen, dass die unterstützte Entscheidungsfindung sicherlich ihre Relevanz hat, definitiv BRK-konform ist und eben auch die Autonomie wahrt.
Diese alternativen, sage ich jetzt mal, Willensäußerungen, die wir auch schon angesprochen hatten, die spielen da dann auch eine große Rolle, oder? Eben nicht einfach nur verbale Äußerungen.
Genau, ja, also auch hier wieder gibt es auch im Bereich der sozialen Arbeit auch wieder sehr viele wichtige Inputs, die auch die Rechtswissenschaften berücksichtigen muss. Es geht eben dabei darum, dass man eben nicht nur, sag mal, die herkömmlichen Formen der Kommunikation rechtlich berücksichtigt. Und das ist meistens so, dass eben dann die Personen, die Angehörigen sehr gut verstehen können, was die Person kommunizieren möchte, was vielleicht dann eben für uns aus der Außensicht nicht möglich ist und was wir eben dann nicht als Ja oder Nein interpretieren, können dann eben Vertrauenspersonen, wenn sie die Person gut kennen, sehr gut beurteilen, können eben sagen, ja, das will die Person nicht. Also ich denke, es geht hier eben darum, ganz banal, das Kopfnicken oder beispielsweise auch andere Arten der Kommunikation zu berücksichtigen.
Lassen sich denn aus der BRK Ansprüche ableiten, welche die unterstützte Entscheidungsfindung ermöglichen oder verbessern würden?
Gut, also die BRK, die beinhaltet klar einen Anspruch auf Assistenz. Es ist somit Aufgabe des Staates, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit solche Unterstützungssysteme den einzelnen Personen zugänglich sind. Wie diese Unterstützung dann aber ausgestaltet ist, das sagt die BRK nicht, das heißt, das bleibt den Staaten überlassen. Um die Anforderungen an die BRK zu erfüllen, müssen sie aber den Willen des behinderten Menschen rechtliche Wirkung geben und sich eben an der Selbstbestimmung orientieren. Gemäß BRK-Ausschluss zeichnen eben sich Systeme unterstützender Entscheidungsfindung dadurch aus, dass eben der Anknüpfungspunkt immer die Wünsche und der Wille des Menschen ist und eben nicht die Beeinträchtigung oder eben nicht irgendein Label und auch nicht irgendwie die Handlungsfähigkeit. Es geht somit eigentlich um Hilfe zur Selbstbestimmung und dazu ist es nötig, dass eben solche Unterstützungsmaßnahmen in einem ersten Schritt mal diskriminierungsfrei und kostengünstig zugänglich sind. Und es kann natürlich sein, dass eben auch berechtigt auch Bedenken da sind, dass solche Unterstützungsmaßnahmen missbraucht werden können. Und deshalb sagt eben auch die BRK, dass eben entsprechende Schutzvorkehrungen getroffen werden müssen, damit eben das nicht passiert. Das heißt, es wird aber auch klar gesagt, dass man eben nicht Missbrauchsbekämpfung auf den Schultern der Opfer machen sollte, sondern dass der Staat das eben dann berücksichtigen muss, wenn er solche Unterstützungsmaßnahmen in seinen rechtlichen Rahmenbedingungen errichten will. Ja.
Wir kommen nun auf die Institutionalisierung zu sprechen. Auch in der Schweiz werden noch immer Fälle krassen Missbrauchs und Gewalt in Institutionen bekannt und solche Vorkommnisse werden oft als Einzelfälle bezeichnet. Dabei ist die Institutionalisierung gar nicht unbedingt so selten und auch mit weiteren Problemen behaftet. Können Sie uns ein wenig mehr darüber erzählen, die Institutionalisierung, das Problem der Institutionalisierung in der Schweiz?
Genau, also natürlich sind Gewalterfahrungen in Institutionen sind eine aktuelle und auch gravierende Problematik, auch wenn dabei nur Einzelfälle ans Licht kommen. So besteht natürlich in abgeschirmten Einrichtungen, wo eben erhebliche Machtgefälle und auch soziale Abhängigkeiten bestehen, wie beispielsweise eben auch im Bereich des Justizvollzuges, von Alters- und Pflegeheimen, aber eben auch innerhalb der katholischen Kirche beispielsweise, besteht eine gewisse Gefahr, dass es zu Machtmissbrauch und zu Gewalt kommt. Und der Staat ist dann eben in einem solchen Sondersetting, muss er dann eben besonders aufmerksam sein. Das heißt, für Menschen mit Behinderungen, die in Institutionen leben, kommen dazu eben auch die fehlende Kontrolle über alltägliche Entscheidungen, fehlende Wahlfreiheit, wo und mit wem man zusammenleben möchte, eine geringe Achtung des persönlichen Willens und der Präferenzen, ein teils sehr paternalistischer Ansatz bei der Erbringung von Dienstleistungen oder eben auch ganz generell die umfassende Überwachung eigentlich der Lebensumstände. Die größte Herausforderung ist aber natürlich, dass, und das ist, glaube ich, mittlerweile den Vertragsstaaten auch bewusst, dass die BRK die Institutionalisierung von Menschen mit Behinderung grundsätzlich als konventionswidrig erachtet. Das heißt, die Institutionalisierung, die schränkt eben grundlegende Menschenrechte ein, wie eben die rechtliche Handlungsfähigkeit, das Recht auf Freiheit und Sicherheit und eben auch das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe. Und hier ist man in sehr vielen Staaten noch überhaupt nicht irgendwie genügend aufmerksam. Ja.
Vielleicht lese ich das zu stark jetzt in Ihre Worte hinein, aber kann man allgemein sagen, dass die Institutionalisierung somit diskriminierend ist?
Und bevor man diese Frage zu beantworten versucht, ist es meines Erachtens interessant und vor allem auch hilfreich, sich zu fragen, wo die Institutionalisierung geschichtlich ihren Anfang hat. So lebten Menschen mit Behinderungen vor der industriellen Revolution, also etwa um das Jahr 1830, meist noch in familiären Hausgemeinschaften. Nun eben durch die veränderten Arbeits- und Wohnbedingungen zerfielen diese und Menschen mit Behinderungen und eben auch ältere Menschen wurden nebst der Arbeitslast der Familie als zusätzlicher Störfaktor angesehen. Um eben dem zu begegnen, entstanden in den nachfolgenden Jahrzehnten eben nicht nur Alters- und Pflegeheime, sondern eben auch Sonderschule, Sonderarbeitsplätze, überwachte Werkstätte und eben auch ein zweiter Arbeitsmarkt. Das heißt, Menschen mit Behinderung mussten in der Folge ohne ihren Willen in Institutionen leben und somit fernab der Gemeinschaft. Das heißt, die Institutionalisierung hat völlig dafür eigentlich gesorgt, dass Menschen mit Behinderungen auch heute noch isoliert werden und nicht die gleichen Chancen haben, am Gemeinschaftsleben teilzunehmen, wie dies Menschen ohne Behinderungen tun können. Das heißt, nebst dem führt die Institutionalisierung aber auch dazu, dass eben negative Stereotypen und Vorurteile beibehalten werden und dass man eben dann das Gefühl hat, ja, dass Menschen mit Behinderungen nicht in der Lage sind, in der Gesellschaft zu leben und zu arbeiten. Demzufolge wird Institutionalisierung vom BRK-Ausschuss und meines Erachtens auch korrekt klar als Diskriminierung aufgrund der Behinderung bezeichnet.
Jetzt eine Gegenbewegung zu dieser Entwicklung wäre ja die Deinstitutionalisierung, die mithin in diesem Zusammenhang auch gefordert wird. Wie schaut das konkret aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also das zentrale Ziel der Institutionalisierung ist, dass Menschen mit Behinderungen nicht mehr abgesondert leben, sondern eben gleiche Wahlmöglichkeiten haben, in der Gemeinschaft zu leben. Das ist der Grundsatz. Das heißt, es muss also sichergestellt werden, dass Menschen mit Behinderungen eine Vielfalt von Unterstützungsangeboten zur Verfügung gestellt bekommen, die ihnen ein selbstbestimmtes Leben außerhalb von Einrichtungen ermöglichen. So beispielsweise eben der Zugang zu gemeindenahen Unterstützungsdiensten, wie beispielsweise eben die persönliche Assistenz zu Hause oder auch in Einrichtungen. Natürlich ist es eben auch hier wieder nötig, den Verweis zu machen oder die Bemerkung anzubringen, dass öffentliche Infrastruktur natürlich auch barrierefrei und zugänglich sein muss. Das heißt, das Ziel muss sein, dass kein einziger Mensch mit Behinderung in einer Institution lebt, ohne dass er dies nicht zwingend will oder ohne dass dies nicht zwingend notwendig ist. Das heißt, wir müssen die Umwelt so umgestalten, dass Menschen schon gar nicht in ein solches Sondersetting, in einen solchen geschützten Raum gehen müssen, um dort eigentlich ihr Leben zu verbringen. Das heißt, das Bestreben, diesem Prozess entgegenzuwirken, das ist auch nicht neu. In Deutschland wurden bereits in den 1980er Jahren sogenannte Assistenzgenossenschaften eingerichtet, welche eben dann eine Alternative zur Heimeinweisung sicherstellen wollten. Zudem entstanden eben auch selbstverwaltete Betriebe, welche eben dann bewiesen, dass Arbeit für behinderte Menschen nicht unbedingt eine Beschäftigung in einer Werkstatt, in einer geschützten Werkschaft sein muss, sondern dass es hier auch Alternativen gibt. Also das heißt, die Deinstitutionalisierung ist folglich ein Prozess, und den kann man nicht von heute auf morgen beginnen, aber es wäre sicherlich gut, wenn man sehr bald damit beginnen würde. Ja.
Nicht nur die persönliche Entscheidungsfindung, sondern auch die selbstbestimmte politische Entscheidungsfindung kann Menschen mit Behinderungen entzogen werden. Und zwar gestützt auf Artikel 136 der Bundesverfassung. Dieser Artikel hält fest, dass Menschen, die wegen, ich zitiere, Geisteskrankheit oder Geistesschwäche entmündigt sind, keine politischen Rechte zukommen. Wer ist von dieser Regelung betroffen und inwiefern, falls überhaupt, beschneidet dies ihre Interessen und Rechte?
Wahlrechtsbeschränkungen sind in der Praxis oft an den Besitz der Rechts- und Handlungsfähigkeit geknüpft. In der Schweiz sind eben Personen davon betroffen, die wegen dauernder Urteilsunfähigkeit, eben beispielsweise aufgrund einer geistigen oder psychischen Beeinträchtigung, unter umfassender Beistandschaft stehen. So kennt eben das Bundesgesetz über die politischen Rechte zwar verschiedene Bestimmungen, die eigentlich die Wahrnehmung der politischen Rechte für Menschen mit Behinderung erleichtern sollen, es konkretisiert aber auch die BV-Bestimmung, dass Personen, die wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder eben durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden, vom Stimmrecht auf Bundesebene ausgeschlossen sind. In der Praxis werden allerdings auch umfassende Beistandschaften errichtet, selbst wenn die Person in der Lage ist, eine eigene Meinung und vor allem auch eine eigene politische Meinung zu bilden. Und das ist höchst problematisch.
Gibt es denn mit Blick auf die verschiedenen Kantone hier Unterschiede in der kantonalen Praxis zur Handhabung des Entzugs politischer Rechte? Das heißt, mit anderen Worten, gibt es Kantone, die das besonders vorteilhaft handhaben oder nicht?
Ja, es gibt einen einzigen Kanton, der das vorteilhaft regelt. Aber ja, grundsätzlich ist es so, dass die Kantone für kantonale und kommunale Wahl- und Abstimmung eigene Regelungen aufstellen. Das heißt, die meisten davon wiederholen allerdings die bundesrechtlichen Vorgaben in ihren kantonalen Regeln. Ausgenommen sind davon sind eigentlich zwei Kantone, das ist der Kanton Neuenburg und der Kanton Waadt, welche eben ein Wiedererlangen des Stimmrechts in einem vereinfachten Verfahren ermöglichen. Und in den Medien präsent war vor allem eben auch die Abstimmung im Kanton Genf im November 2022, bei welchem eben der Ausschluss von Menschen mit Behinderungen vom Stimmrecht zumindest auf kantonaler Ebene gänzlich abgeschafft wurde. Man muss hier auch sagen, dass bereits vor dieser Abstimmung war der Ausschluss des Stimmrechts gemäß Kantonsverfassung nur gestützt auf eine Verfügung einer richtlichen Behörde zulässig. Das heißt, der Kanton Genf hat dann im Anschluss eben aber diese Bestimmung ersatzlos gestrichen und sämtlichen betroffenen Menschen die Rechte wieder erteilt. Das bedeutet dann schlussendlich, dass rund 1200 Bürgerinnen und Bürger unter umfassender Beistandschaft im Kanton Genf nun politisch mitbestimmen können.
Das dient ja mittellangfristig dem Interesse, dass eben die politischen Rechte von Personen mit Behinderungen nicht gar so oft, dass diese Rechte nicht gar so oft entzogen werden wie bisher, oder? Sie haben vorhin auch die Wiedererlangung dieser Fähigkeit der politischen Entscheidfindung erwähnt. Ist denn das überhaupt möglich? Gibt es Möglichkeiten, wenn das ja in der Regel ein dauerhafter Entzug der Handlungsfähigkeit ist, gibt es eine Möglichkeit, diese politische Entscheidfindung damit wieder zu erlangen? Und wie schaut das in der Praxis konkret aus?
Genau, wie erwähnt, sehen eben die Kantone Waadt und Neuenburg sehen eben ein sogenanntes vereinfachtes Verfahren vor, das heißt ein Verfahren gemäß Kantonsverfassung, mit welchem eben die Urteilsfähigkeit nachgewiesen werden kann und somit das Stimmrecht wiedererlangt werden kann. Das heißt, der bundesrechtliche Grundsatz vom automatischen Ausschluss, der gilt auch in diesen Kantonen, aber zumindest gibt es dort die Möglichkeit einer einzelfallgerechten und individuellen Prüfung, wodurch eben der Verhältnismäßigkeit der grundsätzlich starken Einschränkung wesentlich besser Rechnung getragen wird als in anderen Kantonen, die einfach bloß die bundesrechtliche Bestimmung wiederholen. Das heißt, will man eben für die nationalen Wahlen ein ähnliches Modell einführen, wie beispielsweise im Kanton Genf, dann braucht es dann eben dann auch zwingend eine Revision des Artikel 136 BV.
Ist es bei der Wiedererlangung auch so, dass dort eine richterliche Behörde das entscheiden muss?
Soweit ich informiert bin, schon, ja.
Ist der Entzug der politischen Rechte nach 136 BV insgesamt völkerrechtskonform?
Gemäß Rechtsprechung des EGMR ist der automatische Entzug des Wahlrechts ohne Einzelfallprüfung und infolge einer geistigen Behinderung gemäß dem ersten Zusatzprotokoll zur EMRK diskriminierend. Die Schweiz hat zusammen jedoch mit Monaco als einziger Staat des Europarates das erste Zusatzprotokoll noch nicht ratifiziert, wonach es eben für die Schweiz auch nicht verbindlich ist. Der BRK-Ausschuss geht bei dieser Frage weiter und hat diesbezüglich auch eine klare Haltung. So hat er festgehalten, dass der Entzug des Wahlrechts aufgrund einer psychosozialen oder kognitiven Behinderung diskriminierend ist und dies selbst, wenn er im Fall einer Einzelfallprüfung einhergeht. Das heißt, wir kommen hier eigentlich zu zwei unterschiedlichen Resultaten. Der EGMR sagt, ja, die Praxis aus den Kantonen Waadt und Neuenburg ist EMRK-konform. Der BRK-Ausschuss, welcher eben dann eben spezifisch auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen eingeht, sagt eben ganz klar, nein, selbst bei einer Einzelfallprüfung ist das diskriminierend und ist deshalb unzulässig. Das heißt, es muss daraus eigentlich gefolgt werden, dass die Entscheidungsfähigkeit einer Person auch hier keine Rechtfertigung für den Ausschluss aus der politischen Rechte sein kann. Und diese Meinung, die wird auch vom Ministerkomitee des Europarates so geteilt. Nun, in der Lehre wird dann häufig auf mögliche Bedenken auch darauf hingewiesen, dass eben ein Ausschluss ungeeignet sei eben der Gefahr des Missbrauchs des Stimm- und Wahlrechts, wie dies häufig eben dann von Gegnerinnen und Gegnern moniert wird, ungeeignet sei und dass eben auch hier wieder Missbrauchsbekämpfung bei den Opfern der falsche Ansatz ist, denn schlussendlich haben wir auch hier nicht nur bei Personen mit Behinderung, sondern auch bei Personen ohne Behinderungen auch die Gefahr, dass eben Abhängigkeitsverhältnisse und Machtverhältnisse bestehen und deshalb macht es hier keinen Sinn, nur Menschen mit Behinderungen dann schlussendlich davon auszuschließen. Das heißt, der starre Automatismus im schweizerischen Recht, das heißt mit oder ohne Einzelfallprüfung, ist meines Erachtens weder verhältnismäßig und ganz klar nicht mit den Vorgaben der BRK vereinbar.
Das heißt, da brauchen wir gänzlich neue Ansätze, um damit umzugehen.
Meines Erachtens schon, ja.
Schauen wir unser eigenes Gärtchen etwas genauer an, namentlich das der Universität oder der Universitäten. Ende März machten Studierende der Universität Zürich mit Protesten für mehr Inklusion an der Universität Schlagzeilen. Wie ist es eigentlich mit Universitäten in der Schweiz gerade? Erschweren diese den Zugang von Menschen mit Beeinträchtigung zum vollständigen Genuss ihrer Freiheit und einer angemessenen Bildung? Und falls ja, inwiefern tun sie das?
Um dies zu beantworten, ist natürlich auch wieder hilfreich, die Vorgaben der BRK zur Hand zu nehmen. Es ist natürlich grundsätzlich mal klar, dass Hochschulen als öffentliche Institutionen an die Vorgaben der BRK gebunden sind. Die BRK enthält daneben aber auch klare Vorgaben für die Bildung und eben auch auf allen Stufen und somit auch für die Hochschulbildung. Und hier ist auch wieder eine Unterscheidung zentral. Der BRK-Ausschuss sagt eben auch, es gibt einen Unterschied zwischen Integration und Inklusion. Das heißt, Integration ist hauptsächlich der Prozess der Aufnahme von Menschen mit Behinderungen in bestehende reguläre Bildungseinrichtungen. Wobei eben davon ausgegangen wird, dass sich die Personen an die standardisierten Anforderungen dieser Einrichtung anpassen können. Inklusion hingegen ist ein systemischer eigentlich Reformprozess, der eben dann auch Veränderungen und Anpassungen der Lehrmethoden, der Inhalte, der Studienpläne, der Strukturen und Strategien beinhaltet, um eben Barrieren zu überwinden, mit dem Ziel, allen Studierenden eine gleichberechtigte und partizipative Lernerfahrung zu bieten und eben auch ein Umfeld zu bieten, wo eben die Studierenden mit Behinderung ihre Bedürfnisse und Präferenzen am besten erfüllen können. Nun, wir sehen also hier, dass es auch hier wieder einen klaren Bezug zu den Bedürfnissen und Präferenzen und somit zu der Selbstbestimmung gibt. Das heißt, die Selbstbestimmung zieht sich ja ein bisschen als roter Faden durch unser gesamtes Gespräch. Um das vielleicht anhand eines Beispiels im Hochschulkontext ein bisschen zu konkretisieren. Die BRK, die nennt eigentlich zwei Werkzeuge, um den Zugang zur gleichberechtigten Ausübung der Menschenrechte sicherzustellen. Das ist eben das bereits erwähnte Universal Design und das sind im zweiten dann angemessene Vorkehrungen. Das heißt, auch hier Hochschulen müssen natürlich in einem ersten Schritt barrierefrei sein und zugänglich. Und erst wenn dies nicht ausreicht, sind dann eben dann angemessene Vorkehrungen auf individueller Ebene zu treffen, um eben sicherzustellen, dass dieser Zugang möglich ist. Wenn also eine Studentin oder ein Student mit Legasthenie Prüfungszeitverlängerung beantragt, dann ist das in einem ersten Schritt ein Problem des Prüfungsdesigns, denn das Prüfungsdesign macht es erforderlich, dass die Person mehr Zeit braucht. Das heißt, die Prüfungszeitverlängerung ist dann eine individuelle Anpassung und es bedeutet natürlich aber auch, dass man nicht alle Studierenden mit Behinderungen gleich behandeln kann. Das heißt, eine Person mit Legasthenie kann man nicht gleich behandeln wie eine Person mit einer Mobilitätseinschränkung oder mit einer sonst körperlichen Behinderung. Das heißt, wir müssen hier individuelle Anpassungen treffen. Und hier ist eben auch wichtig, dass die Universitäten dies zusammen mit den betroffenen Menschen mit Behinderungen besprechen, aber dies dann auch analysieren. Das heißt dann eben auch nach der ersten Prüfung dann auch proaktiv versuchen zu verstehen, ob diese individuelle Vorkehrung etwas gebracht hat. Auch hier gibt es wieder eigentlich kein One-Size-Fits-All-Rezept. Und das ist wahrscheinlich, in vielen Universitäten ist das noch so, dass man einfach ein paar Beispiele von Anpassungen kennt, die man dann eigentlich wie ein Handschuh über alle Menschen oder bei allen Menschen mit Behinderungen gleichermaßen anwendet. Das heißt, es gibt auch sehr viele andere Anpassungen, wie beispielsweise eben die Verlegung des Lernortes, die Bereitstellung anderer Kommunikationsformen im Unterricht, die Vergrößerung von Drucksachen, Materialien oder Themen in Gebärdensprache oder eben die Bereitstellung von Handouts in alternativen Formaten, die Bereitstellung eines Mitschreibers oder einer Mitschreiberin oder einer Sprachdolmetscherin. Das heißt, hier gibt es unzählige mögliche Anpassungen. Und so wie ich das überblicken kann, werden an den Hochschulen in der Schweiz häufig nicht materielle Vorkehrungen getroffen. Weil materielle Vorkehrungen sind dann meistens mit Kosten verbunden und dann kommt dann meistens das Argument, ja, dass das Budget halt knapp ist. Das heißt, nicht materielle Vorkehrungen sind dann eben dann die Gewährung von mehr Zeit, die Verringerung des Geräuschepegels. Es gibt beispielsweise Menschen mit Behinderungen, die sehr empfindlich gegenüber sensorischen Überbelastung sind, aber eben dann auch alternative Bewertungsmethoden, ja, oder noch andere Studienpläne etc. Das sind dann alles nicht materielle Vorkehrungen. Und eben auch hier, wie auch mal der Paradigmenwechsel vom medizinischen zum menschenrechtlichen Modell. Aus der Sicht des BRK-Ausschusses sind eben individuelle Anpassungen dürfen nicht basierend auf einem medizinischen Attest gewährt werden. Und das wird auch häufig gemacht. Dass eine Person individuelle Anpassungen möchte, wird meistens ein medizinisches Attest vorgelegt. Das heißt, wir sind hier wieder sehr stark beim medizinischen Modell. Das heißt, um dem menschenrechtlichen Modell zu entsprechen, müssen eigentlich solche Bewertungen, ob eine individuelle Anpassung möglich ist, müssen eben basierend auf einer ganz einheitlichen Bewertung und vor allem zusammen mit der betroffenen Person besprochen werden und eben analysiert werden.
Wir haben jetzt viel von Universitäten im Generellen gesprochen. Welche Verbesserungen wären an der Universität Bern nötig, um diese als Institution zugänglicher zu gestalten?
Es ist sicherlich schon mal positiv hervorzuheben, dass die Universität an den Aktionstagen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen also sich da beteiligt und dass wir heute überhaupt dieses Gespräch über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen geführt haben, ist sicherlich auch ein positives Zeichen, dass es, wenn auch gemächlich, in die richtige Richtung geht. Nun, in den Disability Studies und der rechtswissenschaftlichen Forschung ist man sich eigentlich einig, dass eine Universität oder eine Hochschule mindestens ein gesamtuniversitäres Konzept von Behinderung haben sollte. Das heißt, in welchen dann eben der Fokus auf Studierenden und Mitarbeitenden an Universitäten oder an Hochschulen liegt. Und soweit ich dies erblicken konnte, oder weiter sichtlich, hat die Universität Bern kein entsprechendes Konzept. Und das heißt eben, dass die einzelnen Gleichstellungsbeauftragten und Verantwortlichen der Fakultäten entsprechend unterschiedlich agieren. Und das kann es natürlich nicht sein, dass an einer Fakultät eine Person sehr, sagen wir mal, gute Anpassungen und eben verständnisvolle und eben auch partizipative Anpassungen erhält und einer anderen Fakultät dann einfach nur gesagt wird, ja gut, du hast eine körperliche Behinderung, also 30 Minuten mehr Prüfungszeit. Das geht natürlich nicht. Und das ist letztendlich die Folge, weil man gesamtuniversitär kein Konzept hat, was eigentlich Behinderung an einer Hochschule bedeutet. Nun, um das zu machen, können natürlich die Universität hier sich auch an Good Practices von anderen Staaten orientieren. Es gibt beispielsweise, ich kenne beispielsweise namentlich zwei Universitäten aus Belgien, also in Belgien und in den Niederlanden, welche eben sehr fortschrittlich sind und eben solche entsprechende Konzepte haben. Schlussendlich muss man von diesem Erfahrungsschatz profitieren und eben da auch proaktiv wieder auf dieses Problem eingehen. Denn schlussendlich kann es nicht sein, dass immer nur Menschen mit Behinderungen Aufklärungsarbeit leisten, sondern es muss eben auch so sein, von Menschen ohne Behinderungen das Verständnis und vor allem der Wille auch kommt, eine inklusive und eben barrierenfreie Hochschule zu gestalten. Und auch hier muss man wahrscheinlich auch wieder festhalten, dass Hochschulen natürlich nur die letzte Stufe innerhalb des gesamten Bildungssystems sind. Oder damit Hochschulen zugänglich sind, braucht es bereits ab Kindesalter umfassende Unterstützungsangebote und ein inklusives Bildungssystem, damit auch Menschen mit Behinderungen überhaupt den Bildungsweg an eine Hochschule gehen können und tatsächlich auch Zugang zu einem Hochschulstudium haben. Und hierzu braucht es natürlich dann auch auf kantonaler und auf Bundesebene Bestrebungen, ja, und vor allem auch Sensibilisierung dazu.
Ja, vielen Dank für diese Worte. Sie stehen symbolisch dafür, dass sehr viel Verbesserungspotenzial in unserer gesamten Rechtsordnung, aber auch in unserer gesamten Gesellschaft vorhanden ist, zeigt aber auch auf, dass das Problem fundiert wissenschaftlich aufgearbeitet ist. Nun liegt es an uns, die gezielten und erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Mit diesen Worten möchten wir Ihnen danken für Ihre Partizipation in diesem Podcast und der Einblick in Ihre interessante wissenschaftliche Tätigkeit.
Auch ich bedanke mich sehr herzlich. Ich fand es ein sehr angenehmes und interessantes Gespräch.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.